Dann hab ich 6 Tische rausgestellt vor dem Nachbarnladen. Oh, das war ein Tabu. Stress von dem Ordnungsamt, Stress von dem Besitzer des Ladens. Aber Entschuldigung, da waren 35 Grad.
Essen im Ohr. Menschen mittendrin mit Tim Schröder.
Essen im Ohr mitten im Hochsommer und das an einer Stelle eigentlich traumhaft für mich, eben hier sein zu dürfen bei Augusta Cortelevu. Sie ist die Chefin vom Eiscafé Tosca hier in Holsterhausen. Und meine erste Frage ist, Sie kommen aus Italien, sind vor rund 50 Jahren zu uns nach Deutschland gekommen. Was sind Sie mehr? Sind Sie Deutsche oder sind Sie mehr Italienerin?
Ich glaube, ich bin ein Neutrum. In Italien bin ich Deutsch und in Deutschland bin ich Italienerin. Aber grundsätzlich, mein Herz ist wirklich Italiener, da bin ich Italienerin.
Eis geht immer, habe ich so den Eindruck bei Ihnen, zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen?
Ja, das Eis für mich ist also ein Geschenk, den ich mir und meinen Kunden gebe, weil das wirklich Freude bereitet und bereiten soll. Wenn wir uns das gönnen, ist es ein Moment der Freude, der Glücklichkeit.
Das heißt, heute Morgen, wir sitzen jetzt hier zur Aufzeichnung, guck kurz auf die Uhr, um 20 vor 11 in Ihrem Eiscafé. Heute Morgen haben Sie schon ein Eis gegessen?
Ich probiere. Ich bin im Moment also mehr in den Außenbereich. Ich gucke in der Küche, aber ich würde auf jeden Fall morgens also einen schönen Buttermilch essen, Eis. Wir machen das. Eine Buttermilch mit ein paar Erdbeeren. Mehr können wir uns nicht gönnen morgens.
Und wenn Sie dann tatsächlich doch mal nicht Eis essen, was ist es dann, was Sie gerne mögen? Ist es dann vielleicht auch mal deutsche Hausmannskost? Oder ist es eine Pizza?
Weder noch. Das Essen für mich muss leicht sein. Deutsche, wie sagt man, Hauskost?
Hausmannskost?
Hausmannskost. Was würden Sie sagen?
Also ich höre so raus, so eine Currywurst mit Pommes, das ist jetzt nicht unbedingt das.
Wenn ich ehrlich bin, selten. Dann, wenn ich Besuch aus Italien bekomme, dann geht's. Das geht nur auf die Art und Weise, weil das wirklich, das zeichnet aus wirklich das, was eigentlich im Endeffekt so urig und deutsch ist.
Wir haben ja in unserem Podcast immer einen Steckbrief, den habe ich jetzt auch für Sie natürlich mitgebracht und er fängt ganz einfach an. Wie heißen Sie?
Augusta Cortelevu.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 66 Jahre alt.
Was sind Sie von Beruf?
Eiskonditorin.
Ihr Lieblingsort?
Ach ja, Holsterhausen. Ich stehe ja morgens auf vor der Kirche und ich gehe ja abends zu Bett.
Aber ich glaube, das Tal der Eismacher ist auch ein Lieblingsort von Ihnen?
Ja, da ziehe ich mich zurück. Das ist also ein Punkt der Ruhe. Wenn ich mich wiederfinde, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere mich, weil ich zu viel arbeite, weil ich zu viel mich mit anderen Leuten austausche, ziehe ich mich zurück zu Hause. Das ist mein Zuhause.
Jetzt muss man das vielleicht nochmal erklären. Was ist das, dieses Tal der Eismacher?
Es ist, wo Sie schon sagte, Herr Schröder, das ist ein Tal. Also unter auf den Füßen der drei Zinnen verläuft eben der Fluss und da liegt also mein Dorf. Das ist Auronzo. Es ist ein wunderschön kleines Dorf in Mitte seines Tales. Wir haben einen kleinen See und es ist idyllisch. Sie haben die Ruhe. Sie kommen aus dem Haus. Sie haben Tannen, sie haben Berge hoch, sie haben Wälder, sie haben das Wasser, kleine, natürliche, viele natürliche Geräusche, die einen Mensch wirklich Mitte der Natur innerhalb von Sekunden sich selbst finden lässt.
Und das ist der Ort, an dem Sie auch Ihr erstes Eis gegessen haben. Reden wir gleich noch drüber. Was ist denn Ihr Lieblingseis?
Das kann ich nicht anders machen, das ist der Rohrfeuer. Weil
das ist das ganz neue Eis, was Sie sich jetzt neu ausgedacht haben in diesem Jahr. Ist es praktisch immer das neueste Eis, was auch Ihr Lieblingseis ist?
Nein, kann ich nicht sagen. Also es gibt viele Sachen, also viele Eissorten, die ich also kreiert habe, die irgendwie für den Moment dort war. Aber das Ruhrfeuer hat wirklich, es verbindet zwei Sachen. Weil ich wirklich dieses Ruhrgebiet, letztes Jahr bis 25 Jahre, einfach nur in Essen, war mein 25-Jähriges. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das war das Halleluja-Jahr und das war in Ordnung. Und zum Herbst hinein, ich habe gedacht, also was ist jetzt, was für mich wichtig ist. Und das ist ein Dankeschön an das Ruhrgebiet. Es ist ein Platz, der mir meine Selbstständigkeit geschenkt hat, die mir verbunden hat mit unheimlich viele wunderbare Menschen, die mir unheimlich geholfen hat. Mich als Frau, mich als verrückt, weil ich bin nicht gewöhnlich, kein gewöhnlicher Mensch. Ich bin schon wirklich was anders. Und habe ich eine unheimlich große Unterstützung. Und was mich auch auszeichnet und was ich ja gefunden habe, die Bodenständigkeit dieser Menschen hier. Die sind nicht, ich will nicht Region von Region reden, aber es sind Menschen, die sind wirklich nicht erhoben, die sind, die leben den Tag wirklich so wie der ist, mit viel Kraft, mit Ehrlichkeit, mit Zusammenhalt. Das sind Punkte, die mich wirklich, also die ich für sehr wichtig halte.
Jetzt haben Sie uns sehr schön beschrieben, das Ruhrgebiet. Aber wie schmeckt das Ruhrgebiet, wenn Sie es denn herstellen dann?
Ich denke, ich habe Farbe an sich als erste Punkt genommen. Und das andere Eiskaffee ist in der Margaretenhöhe. Wir kennen die Geschichte des Kohles, der Krupp, was das eigentlich vieles, das Ruhrgebiet, also viele Arbeit geschenkt hat, die Möglichkeit, Familien hier zu ernähren. Da sind wichtige Punkte. Und dachte, okay, dann muss dunkel sein.
Also Schokolade?
Ja. Sie wollen verraten, ist wirklich, ist Schokolade. Mein Sohn sagte, Mama, hast du wirklich mit der Kohle irgendwas zu tun? Ich sagte, nee, da wären wir ein bisschen zu weit gegangen. Wir bleiben bei der Schokolade, weil das wirklich etwas ist, die auch einem wirklich gute Energie auf den Körper weitergibt. Dann habe ich Kirschen. Kirschen ist für mich das Feuer. Kirschen sind für mich auch das, was eigentlich das, was ein Ofen ausmacht. Einmal wirklich mit den Kirschen gedacht, okay. Und dann bin ich noch ein Stückchen weitergegangen, weil ich gedacht habe, es muss auch noch mal prickeln. Dann habe ich wirklich also prickelnde Schokolade innen drin. Aber das Allerwichtigste ist der letzte Zutate, der jetzt im Sommer vielleicht irgendwie was gibt. Aber das ist ein Rum, der irgendwie den Körper auch was macht. Also wirklich.
Und man merkt wirklich die Begeisterung, die dahinter steckt bei Ihnen.
Weil wenn ich das so, glauben Sie mal, abends, ich schließe den Tag nicht, ohne dass mir ein bisschen, also in ein kleines Hörnchen, dass eben eine Kugel, der schließt meinen Tag ab und rundet das also wirklich mit Glück. Das kann ich erzählen. Da bin ich dankbar, dass Sie den Tag so abgeschlossen haben, dass alles gut verlaufen ist. Das ist, ja, dass ich bereit bin für den nächsten Tag.
Okay, lassen Sie uns mal schauen, so ein bisschen in Ihre Zeit zurück, also zu Ihrer Geburt, 1960 war das in Italien und eben im besagten Tal der Eismacher. Damals hatte Ihre Mutter einen Tante-Emma-Laden, aber da fing es auch schon mit dem Eis an. Ne? Ich glaube, die hat praktisch nebenbei schon mal Eis produziert für die Besucher des Ladens.
Ja, meine Mutter hatte eine kleine Theke, das war so wirklich, also eine kleine Tante. Wir haben
Kleiner Supermarkt, ne?
Also. Oder so ein kleiner Supermarkt. Und die hatte wirklich eine Verkaufstheke und einen kleinen Kühlschrank, wo sie im Sommer überhaupt und eine Eismaschine, eine alte handwerkliche Eismaschine, wo wir mit dem Stab nochmal das Eis hochgezogen haben. Ich weiß nicht, vielleicht die jungen Leute können sich nicht daran erinnern, aber es war fantastisch. Für mich war das eben meine Mutter zu sehen. Also das war einfach nur ein Stab in diesen runden Topf, der drehte sich. Ich saß daneben, da sehe ich die Flüssigkeit, also eben diese Vanille mit dem Eier gemischten und alles, was sie da reingetan, ein bisschen Sahne. Diese Flüssigkeit, die immer langsam mehr und mehr und mehr formte und dieses, also Rundung bis am Ende ganz hoch kam. Und da war das eben, das heißt fertig. Und die letzten, also Löffel auf dem Becher, da war das für mich. Und das war wirklich fantastisch, ein Geschenk.
Und das erste Eis, was Sie gegessen haben, war tatsächlich ein Zitroneneis?
Ja. Ich weiß, das kam irgendwie Hochsommer. Meine Mutter hat nicht das ganze Jahr das Eis gemacht. Wir hatten in dem Tal Juli und August viele Besucher. Und dafür hat sie immer diese Maschine angemacht. Und da war das eben für mich großartig, dieses Geschenk. Wir kannten nicht Süßigkeiten, war das nicht viel. Und Lollis oder so kannte man nicht. Und das heißt, war das erste Süßigkeit, den wir bekamen.
Und bei Ihnen gibt es heute natürlich immer noch Zitroneneis, oder?
Ja.
Auch so ein bisschen in Erinnerung an damals?
Ich denke schon. Der ist jetzt also nochmal weiter verarbeitet, weil wir auch den Limoncello haben. Der mit Bergamotte ist ohne Alkohol, weil viele sagen, verbinden direkt den Limoncello mit dem Likör. Nee, den habe ich einfach nur Limoncello genannt, aber wir haben Bergamotte, wir haben Zeder und Zitrusfrüchte, die wirklich noch einen Spritzer dazu zu den Zitronen gibt. Also jetzt, ich denke, bei dem Wetter ist wirklich etwas, wie ich sagen kann, erfrischend.
Ihr Vater war damals Förster gewesen, Ihre Tante hatte eine Fleischerei auch in dem Tal und Ihre Oma ein Gasthaus. Also Sie waren stark verwurzelt in diesem Tal und haben dann trotzdem irgendwann gesagt, wir packen unsere Koffer, wir verkaufen alles und fangen nochmal neu an. Wie war das damals für Sie? War das nicht eine große Trauer auch?
Also für mich war das, es war für mich wirklich, innerhalb von 3 Monaten, da entschloss Papa, es geht nicht mehr hier. Wir müssen weitermachen. Kinder sind noch klein. Aber er sagte zu meiner Mutter, Lucia, wir müssen weiter. Wir müssen noch was hinkriegen. Innerhalb von 3 Monaten habe ich den Laden meiner Mutter, die schon irgendwie eine große, ziemlich groß war, verkauft. Meine Tante hatte seine Läden verkauft, seine Flaschereien. Und die fuhren zu viert. Meine Oma blieb mit uns Kindern zurück. Und er sagte, wir gehen nach Deutschland und wir müssen da gucken, dass wir überhaupt also noch weiterkommen. Weil hier wird also arbeitsmäßig zu wenig. Wir schaffen nicht mehr zusammen, überhaupt also weiterzukommen. Wo wir sagen können, die ganze Familie kann Zukunft haben. Und innerhalb von 3 Monaten wurde alles verkauft. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter sich einsetzte. Ich war die Älteste von den Kindern. Und die sagte zu meinem Vater Mario, nee, Augusta muss die Schule zu Ende machen. Das geht nicht, wir können die nicht mitnehmen. Ich konnte bis Juni warten. Da fing die Schule, der Sommerferien für uns Kinder. Und da sagte meine Oma, okay, Papa kommt jetzt und ihr fahrt nach Deutschland. Also ich war damals 14 Jahre alt. Ich habe wirklich aus einem kleinen Dorf. Mein Vater, das Letzte, was er sagte, als er kam, Kinder in Deutschland, ihr müsst leise sein, ihr müsst nicht herumspringen. Das läuft alles ruhig und müsst ihr euch wirklich anpassen. Also mein Bruder war 8 Jahre alt, meine Schwester 10 und ich war 14. Ein kleiner Junge, der irgendwie, und wir waren alle gewohnt, wir haben die Tür aufgemacht. Wir hatten nur den Wald zum Spielen und draußen uns austoben. Und auf einmal, wir sind in Lagenbeck, in diesem kleinen Dorf, wo ich dankbar bin, da gelandet zu sein. Aber da war wirklich erstmal in eine kleine Wohnung, alle 3 ruhig zu bleiben. Ich wurde sofort im Geschäft eingesetzt. Und da muss ich ehrlich sagen, abends, als ich zu Hause war, als ich im Bett war, habe ich 3 Monate lang geweint, weil ich meine Freunde, meine Oma, alles, was ich in Italien, im kleinen Dorf verlassen hatte, misste, vermisste. Die Sprache kannte ich nicht, die Leute kannte ich nicht. Das war alles also wirklich, war fremd.
Also Sie waren schon immer fleißig und das habe ich hier auch schon bemerkt, wenn Sie hier in Ihrem Café sind. Sie sind eigentlich die Chefin und könnten sich ja ins Büro zurückziehen und vielleicht da irgendwelche Dinge tun. Aber Sie sind immer mit dabei. Sie sind hier mit im Geschäft, Sie bedienen, Sie sind hinter der Theke. Eben habe ich Sie auch gesehen, dass Sie noch in der im Eislabor, so glaube ich nennen Sie das, also da, wo das Eis produziert wird, sind. Also das heißt, Sie können gar nicht anders?
Nein, ich kann nicht anders, weil ich also von Kind an gelernt habe, ich muss, mein Alltag muss sie einen Sinn geben. Und es gibt da so einen alten Spruch, ora et labora. Da haben die gesagt, die Christen haben gesagt, also bete und arbeite. Es ist nicht, dass ich bete, aber ich arbeite gerne, weil ich, also mein Körper braucht die Bewegung. Das ist für mich sehr wichtig. Und gleichzeitig den Kontakt zu den Menschen ist für mich enorm wichtig, weil ich viel lerne und ein bisschen, was ich was geben kann, gebe ich auch gerne. Es gibt Punkte, die für mich wirklich für ein gutes Leben wichtig sind. Und ich bin froh, wenn ich arbeite.
arbeiten, Stichwort natürlich. Sie haben dann das Eiscafé ihrer Eltern erstmal in Ebenbüren dann übernommen, haben dann aber später in Überruhr sich ihr eigenes Eiscafé gekauft. Wie kam es jetzt gerade nach Überruhr? Wieso der Kontakt zu uns nach Essen dann?
Nach Überruhr kam, weil also ich kam zu einer Position, wo das Eiscafé für meine Eltern in Ordnung war. Meine Schwester und mein Bruder konnten schon also nach mir eben rein, also ins Geschäft. Und ich hatte meinen Mann kennengelernt in Italien. Und da haben wir wirklich entschlossen, ich sagte, jetzt ist der Punkt, wo ich wirklich meine eigene Familie bilden kann und meine Zukunft, also für mich persönlich, also bilden kann. Und mein Ex-Mann war Skilehrer in Italien. Ein bisschen, was man kennt, weil Skilehrer waren sehr fröhlicher Mann. Und da haben wir wirklich, dann haben wir mit dem Geld, mit der Sparnis gesagt, okay, in Italien zurück. War das für mich nie der Fall, weil ich wusste, es war immer noch nicht. Also ich war in der Zwischenphase, ich war nicht mehr so Italienerin. Ich hatte den Fuß nicht mehr da und ich hatte aber nicht den richtigen Fuß auf wie hier. Dann aber entschlossen, mit der Spanier zu sagen, okay, wir testen und wir kamen in Überruhr. Da gab es da so einen Eiskaffee, der verkauft, der passte zu dem Ersparnis, den wir hatten, gut. Und dann haben wir das Eiskaffee übernommen. Da habe ich sofort meine Kinder, da war ich sofort schwanger, habe ich mein Kind, erstmal mein Kind Sebastian und dann mein Sohn, meinen anderen Sohn Mario bekommen. Das war fantastisch, weil ich konnte meine Kinder aufpassen. In Überruhr, das heißt Café, ist so, dass man eine kleine Piazza hat, wo keine Autos passen. Die spielten draußen, ich hatte sie unter meinen Augen. Ich habe eine fantastische Frau gehabt, die mit dem Herzen und Sinn auf meine Kinder aufgepasst hat, wenn ich viel zu tun hatte. Und sie haben die Tante genannt, aber das war die Mutter für den. Also das, was ich nicht in meinem Körper hatte, weil ich war zu beweglich, ich hatte zu viel Temperament, auch als Mutter da zu sein. Und da war das fantastische Ausgleich. Ich habe viel Glück im Leben gehabt.
War das Ihr Wunsch, es bei Ihren Kindern anders zu machen, als es Ihnen als Kind ergangen ist?
Ja. Ja. Ja, ich hätte meine Kinder eine andere Mutter gewünscht. Ich konnte vom Kopf auch bei meinen Kindern sein, aber mein Körper verlangte eine andere Geschwindigkeit. Und ich wusste, ich konnte nie so da sein, wie sie brauchten.
Und dann kam der Tag, wo ein Bekannter zu Ihnen kam und sagte, Mensch, hier in Holsterhausen, da könntest du auch ein Eiscafé haben.
Ja, das war 1999. Es war schwierig. Ich habe versucht, mich also eben. Dann kam der Moment, meine eigene Selbstständigkeit. Es ging nicht mehr anders. Ich musste etwas haben, wo ich wusste, du kannst deine Kinder noch mal, wenn es nötig ist, unterstützen und mich selbst dann irgendwie wirklich verwirklichen. Die Zeit der Familie da sein, des Kindes erziehen, war das zu Ende. Und dann kam meine Zeit. Und da wurde mir gesagt, okay, es geht also wirklich, es gibt da so einen ganz tollen Platz. Es wird schwierig sein, probieren mal, gucken, ob es möglich ist. Und da wurde mir das Eiscafé geboten. Ja, und da habe ich wirklich, ich musste leider trotzdem anfangen. Er konnte nicht als Frau bekommen, die Miete. Also die, weil da wurde gesagt, nee, es muss ein Mann dabei sein, das können Sie das Haus, also die Vermietung des Geschäftes nicht. Ja, dann habe ich nochmal meinen Ex-Mann gebetet, bitte mitzumachen. Und dann konnte ich den Mietvertrag auf meinen Namen bekommen. Und dann, als ich die Schulden bezahlt habe, da war die Sache, wo ich wirklich mich entfalten konnte, mich im Eiscafé meine Selbstständigkeit hatte.
Sie haben mir im Vorfeld so ein bisschen erzählt, Ihr Mann war so ein bisschen so die Bremse gewesen, auch was so die verschiedenen Eissorten anging, wie viele unterschiedliche es geben sollte. Und dann konnten Sie aber wirklich Gas geben hier in Holsterhausen und wirklich es so machen, wie Sie es sich gewünscht haben?
Ja. Ja.
Zum Beispiel mit 35 verschiedenen Eissorten, das ist schon richtig viel.
Ne? Ich denke, es ist nicht viel, glauben Sie mal. Man kann also wirklich. Es gibt keine Grenze, man kann das nicht begrenzen, es gibt es nicht, also das geht nicht, man könnte jeden Tag viel kreieren, viel machen. ich muss mich bremsen, weil auch meine Mitarbeiter manchmal überfordere, die sagen schon mal ein bisschen, ich musste mich auch in dieser ganzen Zeit so ein bisschen bremsen. Es hat mir einmal einen ganz alten Geschäftsmann aus Rüttenscheid, der hatte die drei, der ist bestimmt bekannt in der Stadt, der hatte die drei Bar La Rosa und da war es in Rüttenscheid gegenüber. Der sagte, Augusta, du kannst 5 Minuten vor 12 sein, aber 12 ist zu früh. Und ich glaube, ein bisschen mein Leben muss ich lernen. Ich bin in vielen Sachen zu früh immer gewesen.
Jetzt sitzen wir hier auf Ihrer Terrasse gegenüber der Kirche, ein wirklich schöner Platz, in den Sie sich ja dann auch sofort verliebt haben, als Ihnen hier Holsterhausen angeboten worden ist. Aber dass wir jetzt hier auf dem Bürgersteig, auf den Stühlen unter den Schirmen sitzen, das ist gar nicht so selbstverständlich. Am Anfang mussten Sie hart kämpfen dafür, um überhaupt die Erlaubnis zu bekommen.
Ja, ich habe das Heißcafé übernommen. Da waren 7 Tische vorhanden. Ich habe sofort 3 Tische vor dem Laden, ich kann nicht sagen zugebaut, da war kein Parkplatz und da habe ich 3 Tische draufgestellt. Dann kam wirklich von Ordnungsamt so eine Strafe und ein Abruf, das könnt ihr nicht machen, das geht nicht. Da muss der Parkplatz bleiben. Dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Es ist die Sonne, die Leute brauchen noch so ein bisschen Platz, auch ein bisschen die Sonne, das ist lebenselig für die Menschen. Und sie müssen wegpacken. Ja, packe ich weg, eine Woche später. Und das war für mich, wenn es Logik, wenn für mich, für den Mensch nicht logisch ist und schädlich ist, kann ich nicht machen. Es gibt keine Ordnung für mich. Ich kann nicht sagen, ich bin ja eine Anarchistin. Aber grundsätzlich, was der Mensch gut tut, das hat für mich Prioritäten. Gut, dann kam ich wieder drauf, wieder schlecht. Und dann waren die immer voll. Dann habe ich 6 Tische rausgestellt vor dem Nachbarnladen. Oh, das war ein Tabu. Stress von dem Ordnungsamt, Stress von dem Besitzer des Ladens. Aber Entschuldigung, da waren 35 Grad. Der hatte Würstchen am Fenster, ohne Vordach. Ich hatte das Gefühl, die Würstchen, die sind am Dampfen. Ich sagte, das geht nicht. Entschuldigung, gucken Sie mal, das geht also. Sie haben Leute, die sitzen, dann können Sie vielleicht das. Ich habe versucht, das so eben heute zu vermitteln. Da war Theater. Und dann kam der Sonnenschein, auch bei ihm, das war aber nicht gewollt von mir. Der musste wirklich schließen, weil das ging, das war wirklich nicht fordernd. Ja, dann hatte ich die 6 Tische. Aber der Laden wurde zugemacht. Dann krieg ich von dem Hausbesitzer, ja, und jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, dann übernehme ich den Laden. Und dann habe ich den Laden daneben renoviert, übernommen, Fenster auf, Tische draußen. Und dann habe ich wirklich nochmal mit den Nachbarn gesprochen, bitte, wie ist das denn in den Sommermonaten, wie ist es? Okay, dann ging es weiter. Dann habe ich anstatt also 6, dann habe ich 12, dann habe ich 16 und dann bin ich auf die 20 gekommen. Und dann würde ich noch weitermachen, wenn ich das die Möglichkeit hätte, aber das ist nicht immer gegeben.
Man hört da ganz viel Leidenschaft bei Ihnen raus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Leidenschaft, die ich hier am Nachbartisch eben auch schon entdeckt habe. Hier ist nämlich ein Grüppchen von 5 Nachbarinnen, die sich zum Teil regelmäßig hier schon treffen. Und ich grätsch einfach mal dazwischen in der Hoffnung. Eben haben Sie noch gesagt, Sie reden nicht mit mir, um Gottes Willen.
Das machen Sie nicht nochmal.
Nee, das mache ich nur jetzt noch einmal. Und frage nach, warum sind Sie gerne hier?
Ja, wir sitzen ja hier mitten in Holsterhausen. Hier kriegen Sie alles mit.
Ich habe Sie eben beobachtet, Sie haben Leckerchen in der Tasche für Hunde. Dabei haben Sie selber gar keinen Hund, oder?
Richtig.
Aber Sie kommen ja nicht wegen den Hunden, sondern wahrscheinlich wegen dem leckeren Eis, wegen dem leckeren Kaffee. Oder weswegen sind Sie da?
Weil wir uns hier eben halt treffen, weil wir viele Leute hier kennen und weil hier immer was los ist und zu sehen ist. Und wir sind eine lustige Gesellschaft.
Das habe ich eben schon mitbekommen. Wie ist das mit der Augusta? Wie haben Sie die kennengelernt als Gastgeberin?
Also ich habe sie hier durch die anderen Damen kennengelernt. Ich bin ja später dazu gestoßen. Ja, es ist eine nette, umgängliche Dame. Ja. Freundlich, lustig.
Deswegen sagt Und ich glaube, sie ist so eine, die ist morgens da, mittags da, abends da, ist eigentlich immer da, oder?
Immer.
Da kann man sich drauf verlassen.
Ja. Hm?
Ja. Dann störe ich sie nicht weiter und erschrecke sie auch nicht weiter. Wir wollen noch mal ein bisschen in ihre Geschichte reinschauen. Da war die Eröffnung 2000 des Eiscafés hier in Holsterhausen. Aber sie wären nicht die Augusta, wenn sie nicht auch weiter einfach innovativ auch sein wollen, was das Eis angeht. Sie haben 2007 die Eisweltmeister der Gelaterien nach Essen eingeladen und es gab sogar eine riesige Präsentation in der Philharmonie. Also sie wollten schon immer hoch hinaus, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube, das ging nicht um hoch hinausgehen, sondern ich glaube, ich versuche immer das Beste rauszufinden mit den Sachen, die ich packe. Ich kann nicht anders. Ich komme nicht mit ein bisschen zurecht. Das bisschen ist für mich Alltag. Und ich habe keine Ruhe, wenn ich nicht nach vorne gucke, forsche, wie kann es besser gehen, wie kann ich noch mehr daraus machen, was ist noch mehr, was am Schönen gemacht werden kann und am Gutes, was kann ich besser machen.
Wie war das damals gewesen, als die Eisweltmeister hier waren? Was haben die für Kreationen hier gezaubert? Woran erinnern Sie sich da?
Ach. Wir haben das auch, also normalerweise, wenn man so erklärt, kann man nicht erklären. Wir haben auf dem Bruschetta-Brot Anchovies-Eis mit Tomaten drauf getan. Das sind also normalerweise diese Verrücktheit, wo ich manchmal denke, ich habe auch meine Eisfreunde, Eiskonditoren immer gesagt, also es muss ein Gleichgewicht. Deswegen sage ich, die Kreativität, was das Eis anbetrifft oder was das eben dieses das Kochen und das, was das ist, hat keine Grenze. Es gibt nur die Grenze des Geschmackes, der im Vordergrund meiner Sicht nach also zu beachten ist. Ansonsten Rest ist es wirklich eine chemische Zusammensetzung von Zutaten, die wirklich am Ende etwas Besonderes also eben kreieren soll.
Eis ist was ganz Besonderes für Sie, aber Eis soll auch etwas Besonderes für alle anderen Menschen sein. Und deswegen habe ich mir hier aufgeschrieben, März 2013, Internationaler Tag des Eises. Den haben Sie durchgesetzt, und zwar nicht hier in Essen, sondern mal eben beim Europäischen Parlament. Wie war das damals?
Das gab also wirklich, wir haben im Januar auf Rimini zusammengesetzt und wir haben gesagt, was ist etwas, was wir anders machen können, als was das eigentlich nicht, also mit dem Essen zu, was das nicht mit dem Essen zu tun hat. Und wir haben gesagt, das Eis ist ein bringt Freude, hat viele positive Eigenschaften. Es ist ein Lebensmittel, der einfach ein Mensch nochmal viel mehr geben kann, als was diese normalerweise Energie zuführt. Und warum wird nicht ein Tag dieses Lebensmittels gewidmet? Dann haben wir recherchiert, es gab keinen anderen Lebensmittel, der einen Tag gewidmet hat. Wir sind 2 Jahre erstmal in Stuttgart, in Straßburg, Entschuldigung. Das war erstmal der erste Probe. Wie viele, wie nennt man die Leute dort? Wie viele Parlamentarier kennen wir oder können wir ansprechen? Wir hatten mehrere italienische Parlamentarier, aber es war wirklich europaweit also anzusprechen. Wir haben alle unsere Eiskonditore, die drumherum waren. Wir haben geschafft, 20 von uns in Straßburg. Und da ist das Interessantes, was ich Ihnen jetzt erzählen will. Ich war mit einer anderen Frau dort, bei diesen 20. Und da wurde mir gesagt, okay, wir haben alles vorbereitet, schriftlich, mit wem besprechen wir das Ganze. Als der Moment kam, wo wir wirklich reingehen sollten in Straßburg, da sagten die, okay, ihr Frauen könnt ja einkaufen gehen und wir sehen uns morgen. Da habe ich also ganz ehrlich, ich habe gedacht, also du verstehst die Welt nicht mehr. Also ich bin bestimmt keine Feministin, aber da war mir zu viel. Da habe ich gedacht, entschuldigen Sie mich, ne. Ich hatte entweder auf meine eigenen Kosten haben wir alles gemacht. Ich glaube an das, was ich mache, aber entweder mit mir oder es gibt wirklich große Probleme. ich muss ehrlich sagen, ich habe in Straßburg nicht geschafft. Da habe ich wirklich gedacht, okay, der nächste Schritt ist jetzt Brüssel. Da muss man wirklich die 300 und noch mehr mindestens ansprechen. Und dass die Traurigkeit ist, als Visitenkartersfrau könnten wir benutzt werden. Ich habe gelernt im Leben, musste ich wirklich Step by Step versuchen, weiterzukommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich gehe hin und dann haben wir wirklich geschafft mit Leidenschaft. Sagen Sie mir, was Sie wollen oder so. Dann haben wir geschafft, dort wirklich und mit auch guten Männern, weil da muss ich wirklich zustimmen, die sie angesetzt haben, haben wir das geschafft. Und das war nicht ohne. Wir mussten beschreiben die Wichtigkeit des italienischen Eis, der sich mit dieser amerikanischen Rezeptur oder andere Rezepten, die nicht mit dem Gelato zu tun hat. Wir beschreiben nicht, weil ich kampanilistisch denke, weil ich irgendwie so provinzialistisch denke oder was weiß ich was. Nein, unter dem Begriff Gelato, wir versuchen das, was eigentlich das Salz zu tun hat. Es ist ein Geschenk dem Magen, den wir geben, mit Leichtigkeit, vitaminreich, Leichtigkeit, Fröhlichkeit. Und das ist das, was der Rezept zu tun hat. Es ist nichts Schweres. Es darf nicht irgendwie uns also ernähren. Der muss gute Momente und mit guten Vitaminen den Mensch unterstützen.
Jetzt haben Sie eben von Rimini schon gesprochen. Ja. Das ist die internationale Eismesse, die Sie ja auch regelmäßig dort besuchen. Aber das ist auch so eine Männerdomäne tatsächlich?
Mittlerweile sind Gott sei Dank Frauen, auch gute Frauen, die sich wirklich etablieren. Es ist ursprünglich, war das, unser Beruf war da wirklich Männerdomäne. Hundertprozentig. Eine Frau hatte immer einen Mann unterstützt, aber der war nicht ein Vater. Wurde erst mal gesagt, körperlich, nein. Ich habe von meiner Mutter gesehen. Meine Mutter hat das alles gemacht. Für mich war das selbstverständlich, das alles zu machen. Ich bin teilweise wirklich um 3 Uhr nachts in der Küche, stand in der Küche, wo ich keine Mitarbeiter im Laden hatte, hatte ich irgendwie so wirklich, in der Höhe habe ich wirklich Rosine runtergenommen, dann habe ich eine Dose, also Vanille runtergenommen, dann der Eintopf fiel mir auf den Kopf, dann hatte ich Rosine auf den Kopf, Vanillenstangen und das einzige sauber in mein Gesicht waren meine Tränen, die unterliefen, weil ich nicht mehr wusste, womit fängst du jetzt an? Da würde kein Mann mitmachen, das, was eine Frau mitmacht.
Jetzt haben Sie mir versprochen, wir dürfen auch mal reinschauen in Ihr Eislabor.
Dann kommen Sie bitte mit.
Und wir gehen direkt schon mal vorbei an einer Schlange von Menschen, die hier sich schon mal ein Eis besorgt haben. Das ist normal, ne? Wenn es so warm ist, dass eben auch so viel los ist?
Ich denke, ja, es ist normal. Es hat sich ein bisschen, ist ein bisschen weniger geworden, weil jetzt also das Angebot viel anders ist, als was es nicht vorher war. Aber wenn Sie hier in meine Eisküche kommen, ich sage meine Eisküche, weil also ich habe es in diesen 25 Jahren so viel geändert. Ist nicht groß, es ist nicht industriell, es ist handwerklich. Wenn ich sage handwerklich, weiß ich ganz genau, bei mir habe ich Bilder von dem Kopf, wo ich wirklich hier auch die handwerkliche Eismaschine hier hatte. Ich könnte mich körperlich betätigen und das Eis rausholen und dann eben in den Behälter reintun. Wie Sie hier sehen, das ist ein Kocher. Wir bereiten hier 120 Liter, ich nenne das vorgekochte Milcheis. Da wird das Milch teilweise mit dem Kakao gekocht oder mit den Vanillenstangen. Sie ruhen 7-8 Stunden. Die gehen bis 90 Grad, werden runtergekühlt, bis sie auf minus 4, minus 5 Grad runter ist, der bereit ist für den Kühlschrank. Also dann werden die für den Kühlschrank bereitet. Diese vorgekochte Masse wird nachher praktisch in der Maschine reingepackt und weiterverarbeitet. Dann wird er in den normalen Kühlschrank gebracht. Und sobald es in der Vitrine gerufen wird, wird rausgebracht. Wir haben eine kleine, weil Wir benutzen wenig Zutaten. Ausdrücklich keine Chemie. Kenne ich nicht. Ich habe wirklich von Ordnungsamt gesagt, wir nehmen das Blaue, weil da haben sie bestimmt Farbe. Wir nehmen blaue Spirulina-Algen. Ich würde kein Kind zumuten Chemie. Ich komme wirklich aus dem Berge, aus einer Tradition, die wir wirklich mit den, das bisschen, was wir drumherum hatten, unsere Essen vorbereiten mussten. Und da habe ich mein ganzes Leben lang durchgeführt. Das ist für mich eine Bibel des Lebens.
Jetzt gehen wir mal dahin, wo das Eis dann landet, nämlich bei Ihnen in der Theke. Wobei ich mich noch ein bisschen gewundert habe, jetzt hier bei Ihnen im Eislabor, da gibt es ja nur hier vorne zwei Kühlschränke und dahinter. Das heißt, mehr Vorrat haben Sie gar nicht?
Nein, nein. Vorrat würde bedeuten, langfristig das Eis zurückzuhalten. Ja, aufbewahren. Das ist für mich ein No-Go. Mein Vater hat immer gesagt, Augusta, das Eis ist wie ein Brötchen. Das Brötchen, das Eis muss frisch vorbereitet werden.
Das heißt aber umgekehrt, wenn Sie jetzt merken, das Vanilleeis wird langsam knapp, dann geben Sie nach hinten das Kommando?
Ja.
Und wie lange?
Wir sind sogar 4 Konditoren.
Und das heißt, wie lange dauert es dann, bis das Vanilleeis, was Sie vorne zum Verkaufen brauchen, dann tatsächlich bei Ihnen vorne in der Theke wieder frisch liegt?
Maximal eine Viertelstunde.
Und hier kommt auch schon eine Kollegin gerade vorbei. Was hat die jetzt gerade für ein Eis gebracht?
Cookies. Das ist, kommen Sie ruhig. Das ist Cookies-Eis. Und da passen Sie mal auf. Viele haben die Vitrine, die fertig ist, die fantastisch aussieht. Ich habe nie das, was ich hatte, in den Mobiliar investiert, in Marketing, in was weiß ich was. Für mich war das wichtig, ich gebe meinen Kunden was Gesundes, was Wertvolles. Die Zutaten, die ich hier habe, sind hundertprozentig die Ferrari, wenn ich sagen kann. Sagen Sie das Mercedes der Produkte. Ich kenne nichts darunter. Wir haben ganz wenige Zutaten, weil wir wirklich mit den natürlichen Sachen frisch bereiten. Ich kann nicht anders.
Ein Eis, ich weiß nicht, ob Sie es auch aktuell haben, ist das Halleluja-Eis. Und das hat auch nochmal eine besondere Geschichte, denn es wurde kreiert zum Heiligen Jahr, im vergangenen Jahr 2025. Und eigentlich hatten Sie schon einen Termin beim Papst, um ihm eine Portion praktisch zum Probieren zu bringen. Hat dann leider nicht geklappt. Ne?
Nein, es hat leider wirklich nicht geklappt. Wir hatten einen Termin für März, im November festgemacht. Und leider im März hatten wir den Termin. Wir sind aber, wir haben geschafft, trotzdem wirklich in so ein Huckruck-Verfahren, also ganz schnell, wenn ich sagen kann, 8 Kulttheken am Petersplatz hinzustellen. Und das war wirklich, weil an dem Tag kam der Papst von dem Giamelli, von dem Krankenhaus, wurde wieder in den Vatikan gebracht. Und das waren Pilger, also die aus überall auf der Welt, das, was ich dort erlebt habe. Wir haben alles, wir waren 90 als Konditoren, wir haben alle unsere Kreationen dort verschenkt an den Pilgern. Und ich habe ein Foto gemacht, Herr Schröder, ich werde Ihnen das Foto zeigen. Da waren 4 Nonnen, 4 junge Nonnen, die haben das Eis probiert. Die Freude, die diesen 4 Nonnen ausgestrahlt haben, es war etwas, wo ich gesagt habe, das ist das, was ich jedem Mensch wünsche, wenn ich ein Eis gebe. Das ist wirklich, es war fantastisch. Das waren das, was ich dort erlebt habe. Es war eine Verschmelzung, das war nicht katholisch, war eine Verschmelzung von Menschen, die an etwas Liebevolles glauben. Da waren Hindus, das waren Araber, da waren also wirklich so viele Menschen, also wirklich von jeder Religion, jeder Status, liebevoll miteinander strömten zum Vatikan. Das war Es gibt Momente, wo ich denken kann, wenn ich alt werde und mir die Augen schließen, werde ich diese Momente werde mir Freude bringen und dann werde ich das Alter dankbar sein.
Halleluja, Lobgesang, ne? Ich glaube, ja. Wahrscheinlich haben die Nonnen auch einen Lobgesang ausgestoßen.
Ja, das müssen Sie sehen. Das Foto ist ja so ein Markenzeichen für mich, also was es eigentlich heißt. Also, es war ein Dankeschön an das Glaube, an das, was ich jeden Tag mache.
Und das Foto nehmen wir auf jeden Fall mit und packen das nachher auf die Radio Essen Homepage,
oh, ja.
Dass die Radio Essen Hörer sich das auch anschauen können. Aber jetzt wollte ich natürlich auch nochmal die Gelegenheit nutzen. Bei Ihnen vor der Eisdiele stehen ganz, ganz viele Menschen, die gerade ein Eis genießen. Und ich frage einfach mal in die Runde, wie schmeckt denn das Eis?
Gut.
Gut. Seid ihr extra deswegen gekommen?
Ja.
Oder war es etwas, was ihr praktisch so im Vorbeigehen mitgenommen habt?
Ja, wir haben schon extra Eis essen gehen wollen. Also sind schon extra hingegangen.
Was ist da die Lieblingssorte?
Ja, bei mir Stracciatella auf jeden Fall.
Aber ich esse gerade Zitrone.
Was ist bei euch geworden?
Erdbeer. Ich habe Melone.
Ja, dann guten Appetit und Dankeschön.
Dankeschön, danke. Schönen Tag.
Ja, danke gleichfalls. Ja, das ist natürlich das Schönste, ne? Wenn man dann junge Menschen vor der Eisdiele sieht, die eben das Eis genießen.
Finde ich. Das ist wirklich etwas, wie ich denke. Es ist wirklich, wie gesagt, das ein Dankeschön für die Arbeit, die man macht und dann Glauben und das gibt Energie, es weiterzumachen.
Und es gibt noch mehr, was hier in der Eisdiele passiert. Es gibt nämlich nicht nur Eis, sondern es gibt auch immer mal wieder Kulturveranstaltungen. Und das machen Sie zusammen mit einem Partner.
Ja, ich mache das also mit dem Herrn Weber. Der ist also wirklich für mich auch ein Geschenk gewesen, weil wir haben uns also eben einfach nur mal ganz kurz kennengelernt bei einer Lesung. Und dann dachte ich, das ist ja das, was ich noch abends also eben am Schluss des Alltags für meine Kunden noch mal bieten kann. Ich habe Italienischstunden gemacht, weil ich denke, okay, kann ich ein bisschen mein Temperament und das, was ich also eben aus Italien noch mal mitgeben kann, schenken. Und mit dem Herrn Weber habe ich wirklich also das, was Kultur anbetrifft, noch mal die Möglichkeit gehabt, da sowas weiterzugeben. Und es wird gut angenommen und ich bin der Auffassung, dass es wirklich ein Zusammenhalt mit dem, was man da so sich austauschen kann, wichtig ist.
Und ich habe ihn auch hinten entdeckt. Er sitzt nämlich bei Ihnen im Eiscafé. Ist das so sein Stammplatz, wenn er bei Ihnen ist?
Ja, so ungefähr. Der ist am großen Tisch eigentlich. Ne? Heute kriegen wir einen Chor und das wird also vielleicht so ein bisschen, also nicht ganz so, ne, da wird er so ein bisschen in einer Ecke, ist ein bisschen in eine Ecke gedrückt worden.
Kultur im Eiscafé, das war auch so ein bisschen mit Ihrer Idee gewesen. Wie kamen Sie drauf?
Gemeinsam, weil ich ja sowas in ganz Deutschland mache, verschiedene Sachen und dann die Idee, ich hatte in Köln mal in einem Friseursalon beim Haare schneiden über Haare was vorgelesen, fanden die Leute auch toll und dann habe ich gedacht, Eis, dann habe ich mit ihr gesprochen, habe kein Honorar, auch Unterstützung hier für den Stadtteil, ich habe gesagt, ich darf nur so viel Eis essen, wie ich will, das sieht man mir an und das kommt gut an, die Leute. Jetzt machen wir demnächst eine Lesung über die Geschichte des Eises, von alten Ägypten bis hier, wie dann in den 60er Jahren die Leute hier hinkamen. Und deshalb, jetzt sind wir mittlerweile auch befreundet. Ich kenne viele Leute aus dem Alto Philharmonie, die dann auch Künstler, die dann auch die Musik machen dazu. Und sie hat ihren Charme. Und neulich habe ich ihr einmal nur gesagt, wie ist denn deine Geschichte? Und dann hat sie das Mikrofon genommen, nicht mehr loslassen, 20 Minuten mit Händen und Füßen, das war wunderbar. Und das machen wir jetzt ziemlich regelmäßig und die Leute kommen auch gerne. Also es kommen auch andere Künstler, die sagen, ach, da habe ich mal Lust, ist mal was anderes auf der Bühne, so in dem Rahmen. Und vielleicht machen wir auch mal demnächst ein Straßenfest hier.
Wie haben Sie in der Vergangenheit Augusta kennengelernt? Ich glaube, eine Frau mit ganz viel Leidenschaft, oder?
Ja, ich habe ja auch meine Verrücktheit, meine Begeisterung für Kultur in allen Arten von Beziehungen. Ich war mit Leuten, krebskranken Frauen hier und dann irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Ich bin eigentlich auch sehr schüchtern, Augusta ist auch sehr schüchtern, man merkt das nicht immer. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben gedacht, wir ticken ein bisschen ähnlich. Und jetzt machen wir das zusammen auf schöne Weise hier.
Also die Kultur geht weiter hier im Eiscafé Tosca. Was sind so Ihre Ziele für die Zukunft? Was möchten Sie irgendwann auch noch mal hinbekommen?
Dass ich auf jeden Fall viel mehr für den Stadtteil machen kann, damit die Menschen viel mehr nach außen kommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass so nach den Corona-Zeiten die Menschen bleiben viel mehr ins Haus, kommunizieren weniger, sei es vielleicht also eben das, was eigentlich heutzutage unsere Handys also bieten oder so, aber das ist, ich denke, viel mehr das Miteinander der Menschen hier in Holzhausen. Das ist wichtig, es ist ein wunderschöner Stadtteil. Wir haben die Kirche, da pulsiert das Herz, der Stadtteil normalerweise im Süden ist eine Piazza, ein Treffpunkt. Und da wünsche ich mir, dass die Menschen wirklich viel mehr zusammenkommen und sich austauschen. Weil ich bin der Auffassung, das, was wir machen, erzählen, die erzählen, das Erzählen, diese das, was wir eigentlich erleben, uns auszutauschen, ist das Beste, was man haben kann.